Wohlstand für alle. Über Geld sprechen Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt.
Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang.
Hallo Ole. Heute wird es wieder um den Imperialismus gehen. Jedoch nicht soll es um Krieg gehen, sondern um den sogenannten Dollar-Imperialismus. Das war ein Schlagwort der Sowjets und dabei wurden die USA bezichtigt, Europa ökonomisch unterzuordnen. Das mag zwar ein Propagandabegriff sein, Dollar-Imperialismus, aber das bedeutet nicht, dass die grundsätzliche These falsch war oder ist. Die USA gingen aus dem Zweiten Weltkrieg als eindeutige Sieger hervor, Europa hingegen war hoch verschuldet, nicht nur Deutschland allein. Die Wiederaufbauhilfe der Amerikaner war kein selbstloser Akt, sie ging einher mit der Dominanz des Dollars sowie der Schaffung supranationaler Institutionen wie EWF, Weltbank und Co.
Genau, und das bedeutet, dass die USA eigentlich bis heute den globalen Handel sehr stark beeinflussen, die Regeln festlegen. Sie können quasi alleine entscheiden, welche Länder teilnehmen dürfen und welche nicht. Und sie verfügen über die globale Leitwährung Nummer 1, nämlich über den Dollar. Im Dollar wird ja ein Großteil der internationalen Transaktionen getätigt. Und deshalb ist die ganze Welt auf den Dollar als Weltgeld angewiesen. Und wir wollen uns heute genauer ansehen, wie die USA die Welt ökonomisch umgeformt haben. Und wir werden dazu auch verschiedene Lesarten geben. Ja, also es gibt diese marxistische Lesart, dass es sich um eine ökonomische Form des Imperialismus handelt. Aber es gibt auch liberale Ökonomen, die das anders sehen. Zum Beispiel den Finanzwissenschaftler Perry Merling. Der meint beispielsweise, dass die globale Währungsordnung organisch gewachsen sei und dass letztlich der Dollarstandard eine Art nützlicher Liquiditätsdienst für den Rest der Welt sei. Werbung.
Diese Folge wird präsentiert vom Surkamp Verlag, in dem das neue Buch von Branko Milanovic erschienen ist, auf das ich mich schon seit Monaten freue. Über diesen Ökonomen haben wir schon oft gesprochen im Podcast, etwa wenn es um die globale Ungleichverteilung von Einkommen ging. In seinem neuen Buch Visionen der Ungleichheit geht es aber nicht um aktuelle Empirie. Stattdessen porträtiert Milanovic einige einflussreiche Ökonomen und stellt dar, wie unterschiedlich diese über Ungleichheit nachgedacht haben. Von den französischen Physiokraten über die Klassiker Smith, Ricardo und Marx gelangt Milanovic bis in die Moderne und erklärt, wie sich das Verständnis von Ungleichheit über die Jahrhunderte gewandelt hat. Von fest definierten sozialen Klassen über rein ökonomische Betrachtung bis hin zu modernen multidimensionalen Ansätzen. Dies wird sicherlich ein besonders wichtiges Buch in diesem Herbst sein.
Und das Werk erklärt auch, warum Ungleichheit während des Kalten Krieges in den Hintergrund geriet und heute wieder ein sehr zentrales Thema der Wirtschaftswissenschaften ist. Und damit ist Vision der Ungleichheit sowohl eine Geschichte des ökonomischen Denkens als auch ein Kompass für aktuelle Diskussionen über globale Ungleichheit. Wer mehr wissen möchte, der findet alle Informationen unter surkamp.de/Ungleichheit und den Link findet ihr natürlich wie immer in der Episodenbeschreibung. Außerdem gibt es unter surkamp.de/Kapitalismus weitere Bücher über Ökonomie und Wirtschaftsgeschichte zu finden.
Wir wollen kurz wiederholen. Vergangene Woche haben wir über die Schwächen der leninschen Imperialismustheorie gesprochen. Bei Lenin erscheint die Politik als bloße Dienerin des Monopol- und Finanzkapitals. Dabei ignoriert Lenin, dass die Politik auch eigene Ambitionen hat, die über den Dienst am nationalen Kapital hinausgehen. Damit lassen sich dann viele Kriege nicht erklären und eigentlich, wenn wir genau sind, lässt sich noch nicht mal der Erste Weltkrieg mit Lenin erklären, der ja tobte, als Lenin diese berühmte Schrift verfasste.
Und dem wollen wir einen anderen Begriff von Imperialismus entgegenhalten. Und zwar relativ abstrakt formuliert geht es bei Imperialismus erst einmal darum, dass wir ein Großmachtstreben haben, bei dem Staaten sich darum bemühen, globale Deutungshoheit in Gewalt- und Wirtschaftsfragen zu erlangen. Das heißt, imperiale Staaten streben danach, die Weltordnung zu bestimmen oder zumindest mitzubestimmen. Wenn beispielsweise, sagen wir mal, ein global gesehen relativ wenig mächtiger Staat sich um irgendwelche Inseln ein paar Scharmützelchen leistet, dann ist das natürlich genauso falsch. Ja, Krieg ist immer falsch, aber den kann man dann schlecht imperial nennen, weil da geht es nicht um globale Deutungshoheit damit. Da geht es um territoriale Ansprüche, Nationalismen, was weiß ich. Aber da geht es jetzt nicht darum, dass man wirklich sagt, man hat eigentlich Weltherrschaft vor. Und diese Idee von Imperialismus, die lässt sich natürlich, um gleich einer Kritik zu begegnen, die auch gekommen ist, die lässt sich natürlich nicht vom Kapitalismus einfach trennen. Ja, wir sind felsenfest überzeugt, ist es nicht so, dass das Monopolkapital die Außenpolitik bestimmt. Umgekehrt bedeutet das aber natürlich nicht, dass es keinerlei Zusammenhang zwischen Machtpolitik und Kapitalismus gibt, denn es ist ja so, dass die konkurrierenden Staaten permanent versuchen, auch ihre nationalen Kapitale zu stärken, weil deren ökonomischer Erfolg ja auch ihre materielle Machtbasis ist. Also es gibt einfach ohne kapitalistischen Erfolg keine Möglichkeit, sich andere Länder nutzbar zu machen, zu unterwerfen, ihnen die Bedingungen des Handels oder auch sonstigen zwischenstaatlichen Verkehrs irgendwie zu diktieren. Nur, ganz wichtig ist, das muss auch nicht immer in kriegerischer Form stattfinden. Und wir wollen uns heute mal ansehen, wie haben es eigentlich die USA geschafft, nach dem Zweiten Weltkrieg mit verhältnismäßig zivilen Mitteln zur ökonomischen Weltmacht Nummer 1 zu werden.
Damit sollen die unzähligen Kriege, Putsche etc., die die USA im 20. und 21. Jahrhundert über die Welt gebracht haben, nicht kleingeredet werden. Die gab und gibt es natürlich, aber es existieren, wie wir heute sehen werden, noch andere Formen des Imperialismus. Und damit sind wir beim Dollar-Imperialismus der USA nach dem Zweiten Weltkrieg. Diesen Begriff prägte ein Russe, nämlich der sowjetische Außenminister Molotow, als Reaktion auf das European Recovery Program. Und das ist auch bekannt unter dem Namen Marshallplan. Dass Molotow diesen Begriff in propagandistischer Absicht nutzte, bedeutet nicht, dass er völlig falsch eingesetzt war. Ganz im Gegenteil. Der Marshallplan hatte ja ein doppeltes Ziel: Europa zu verwestlichen und den Dollar zu stärken. In der Episode 123 hatten wir bereits über den Marshallplan und die Gründung der Kreditanstalt für Wiederaufbau gesprochen. Wer mehr technische Details dazu hören möchte, kann diese Folge nochmal anklicken.
Aber wir können es ja hier auch nochmal kurz zusammenfassen, was die Situation nach Ende des Zweiten Weltkrieges war. Also woran genau bestand jetzt eigentlich die ökonomische Machtposition der Vereinigten Staaten? Wir hatten ja in der letzten Folge schon die marxistischen Theoretiker Karl Held und Theo Ebel zitiert und die schreiben dazu in Krieg und Frieden, politische Ökonomie des Weltfriedens, Folgendes. Als einzige Macht auf der Welt verfügten die USA über die ökonomischen Mittel, um die weltweiten Machtverhältnisse zu einem System lohnender Benutzung der Welt auszubauen. Alle ehemals konkurrierenden kapitalistischen Nationalökonomien waren ruiniert. Der verlorene Weltkrieg im Falle der Gegner, aber auch der schließliche Sieg der europäischen Alliierten der USA hatten die Zahlungsfähigkeit der einen wie der anderen überstrapaziert, dabei den akkumulationsfähigen Reichtum der Nationen dezimiert, somit Währung wie Produktionsapparat für die Restauration eines konkurrenzfähigen nationalen Geschäftslebens einigermaßen untauglich gemacht.
Nazi-Deutschland war bekanntermaßen ruiniert, aber auch die europäischen Alliierten waren bei den USA hoch verschuldet. Und noch etwas kam dazu. Es gab viele brachliegende Kapazitäten, da es an stabilem Geld mangelte. Hier sehen wir wieder etwas ganz Wesentliches. Im Kapitalismus reicht es nicht, dass die stofflichen Mittel da sind, um etwas zu produzieren. Dass massenhaft Menschen, Maschinen und Rohstoffe da sind, ist allein nicht ausreichend, damit etwas geschieht. Es muss auch ein Geschäft gemacht werden können. Ansonsten wird nichts davon in Gang gesetzt und die Ressourcen liegen brach. Und Geschäfte zu machen ohne eine funktionierende Währung, das geht nun mal nicht. Und hier sprangen die USA ein. Und da heißt es in dem schon von dir zitierten Buch, den stabilisierten Gemeinwesen finanzierten die USA eine intakte Währung. Mit Milliardenkrediten stellten sie die Glaubwürdigkeit von Pfund und Franc wieder her. Mit deutlich weniger Milliarden ermöglichten sie der Bank deutscher Länder ihre Ausgabe einer deutschen Mark, in der Geschäfte zu machen sich lohnen musste. Die Kosten dieses Beistandsunternehmens waren nicht so arg hoch. Es war ja kein gegenständlicher Reichtum, der da als Währungskredit über den Atlantik floss, schon gar kein Gold. Es waren Schulden, amerikanische Zahlungsversprechen, die im Sinne der fiktiven Dollar-Gold-Parität wie Gold eben als Weltgeld behandelt wurden. Ein wohlfeiler Kredit also, der nie zurückgezahlt, nie verzinst wurde und sich umso mehr gelohnt hat.
Das klingt jetzt erstmal relativ widersprüchlich. Ein Kredit, der sich nicht verzinst hat, der nicht zurückgezahlt wurde und sich trotzdem gelohnt hat. Ja. Aber blicken wir mal genauer drauf. Es wird relativ bald alles Sinn ergeben. Und zwar war es ja erstmal folgendermaßen. Also diese Kredite haben dazu beigetragen, die europäischen Währungen zu stabilisieren.
Ja.
Und so funktionierte dann ja auch das Währungssystem nach dem Krieg. Also man hatte den Dollar und der war in einer festen Parität an Gold gebunden, was ja schlichtweg daran lag, dass die USA es wirklich geschafft haben, im Zuge des Zweiten Weltkrieges mehr als die Hälfte der globalen Goldreserven zu horten. Ja? Also die Zahlungsflüsse quasi in die USA waren so immens, dass die USA irgendwann mehr als die Hälfte der globalen Goldreserven hatten und darüber verfügt hatten. Weshalb es ihnen auch möglich war, so eine Art quasi Goldstandard wieder aufzubauen mit dem Bretton Woods System. Das heißt, der Dollar war in fester Parität ans Gold gebunden und die anderen Währungen standen in relativ festen Wechselkursen zum Dollar. Was also heißt, man hatte da ein neues, unangefochtenes Zentrum der Weltwirtschaft. Und man erklärt das immer so leicht hin, und wir haben das ja auch schon oft erklärt, so in groben Zügen, wie Bretton Woods funktioniert hat, aber man kann gar nicht genug betonen, wie radikal das eigentlich ist. Denn eigentlich ist es mit Währungen ja folgendermaßen, die müssen sich permanent beweisen. Also nur wenn eine Währung dazu taugt, dass sie zu Hause Wachstum ermöglicht, nur dann stimmt beispielsweise der Wechselkurs. Ansonsten, wenn das Wachstum irgendwie schlapp macht in einem Land wegen schlechter Wirtschafts- und Geldpolitik, dann fließen Kapitalströme ab. Hier ist das nicht so. Die USA haben den Wert der eigenen Währung schlicht festgelegt, der ihnen bequem erschien, um sich die Welt ökonomisch zu erschließen. Und es gab auch andere Ideen einer Nachkriegsordnung. Zum Beispiel wollte Keynes, den wir ja auch schon öfters hier als Thema hatten im Podcast, der wollte eine Art künstliche Währung schaffen, an der sich der Rest der Welt orientieren würde. Aber die Amerikaner haben sich durchgesetzt und mit ihrer Macht, die sie dann hatten, also sowohl militärisch als auch ökonomisch, es geschafft, den Dollar ins Zentrum der Weltwirtschaft zu rücken.
Und so kam es in den 1960er Jahren zu einer regelrechten Dollarflut, ausgelöst durch die große Verschuldung der Amerikaner, was natürlich eng mit dem gigantischen globalen Militärapparat zusammenhing. Und diese Dollarflut hätte normalerweise dazu führen müssen, dass der Dollar gegenüber europäischen Währungen im Wert sank. Das wäre normalerweise ein Problem für die USA. In Wahrheit war es aber vor allem das Problem der Europäer, denn die hatten ja das neue Weltgeld gehortet. Und das würde also bedeuten, ein Wertverlust des Dollars kam also erstens einem Wertverlust ihrer Währungsreserven gleich. Und zweitens konnten sie sich eine Aufwertung gegenüber dem Dollar nicht leisten, da ja eine solche Aufwertung das Exportgeschäft behindert hätte. Also mussten sie Dollars aufkaufen und ihre Währung auf den Markt werfen, um so den Dollar zu stützen.
Ja, und um noch ein letztes Mal Held und Ebel zu zitieren, die beiden Autoren schreiben, ein schönes Paradox, ständige und sogar wachsende Zahlungsbilanzdefizite sind kein Argument gegen USA und Dollar, sondern gegen alle anderen. Die Abhängigkeit der D-Mark, des Franc, des Pfund und so weiter vom Dollar macht bisweilen die gezielte Entwertung des deutschen, französischen, britischen und so weiter Nationalkredits erforderlich, damit der Dollar als Grundlage der darin abgewickelten Geschäfte seinen Wert nach Möglichkeit behält. Auch eine Art, die Währungskredite von 1 zu verzinsen und einmal mehr europäischen Dank für die großzügige Wiederaufbauhilfe nach dem Krieg abzustatten.
Das ist ein historisches Muster, das eigentlich bis in die Gegenwart reicht, da die ganze Finanzwelt vom Dollar und US-amerikanischen Schuldtiteln abhängt, führt ja eine Krise dieser Währung nicht unbedingt zu einer Schwächung der USA, sondern zu einer Krisenbewältigung, an deren Ende der Dollar wiederum gestärkt ist. Man kann das ja immer ganz gut sehen, wenn eine Krise ist, was passiert? Leute, die Geld haben, also das Kapital, flieht in den Dollar. Auch wenn die USA eine Krise hat, bedeutet das ja meistens eine Gesamtkrise dann auch für die Weltwirtschaft. Ja. Und was macht man, wenn man eine Krise hat? Man muss ja irgendwo hinfliehen. Jetzt könnten die sagen, wir kaufen Bitcoin, ist vielleicht doch ein bisschen unsinnig. Also fliehen den Dollar und stärken damit wieder den Dollar. Also egal, was passiert, die stärken den Dollar.
Was dann wiederum natürlich eine Riesenkatastrophe ist für den Rest der Welt. Also das Problem ist ja dann einfach, dass alle Länder, gerade Entwicklungsschwellenländer etc., die sind ja in Dollar verschuldet oftmals, was dann natürlich wiederum bedeutet, dass wenn die Flucht in den Dollar stattfindet und der Dollar aufwertet, dass diese Verschuldung noch immenser wird, was ja dann auch der Grund ist, warum die USA mittlerweile für genau solche Fälle, man hat es am Anfang von Corona gesehen, diese sogenannten Swaplines eingerichtet hat mit den nationalen Zentralbanken, um sofort wieder Dollarliquidität zur Verfügung zu stellen, um quasi dieser Bewegung in den Dollar entgegenzuwirken. Ja? Aber trotzdem ist es genauso, wie du sagst, am Ende des Tages ist das, was als Krise quasi einer amerikanischen Wirtschaft beginnt, eine Stärkung des Dollarsystems. Das ist immer wieder dieser Widerspruch, der da auftritt.
Ja, das wird oft ja von so Bitcoin-Bros falsch gelesen. Also die sehen dann immer eine Krise und sagen, ja, jetzt ist aber wirklich mal mit der Dollar-Hegemonie zu Ende. Und dann kommen die Chinesen, aber die Chinesen sind bei den Amerikanern in US-Dollar verschuldet in einem hohen Maße, also haben die auch ein Interesse
daran. Naja, sie haben vor allem selbst unglaublich viele Schuldtitel der Amerikaner, ne? Also die Chinesen sind ja mittlerweile der größte Gläubiger der USA und dementsprechend ist es natürlich so, dass wenn man all diese amerikanischen Schuldtitel hortet, hat man zwar eine gewisse Macht über die USA, ja, sie haben unglaubliche Dollarreserven, sie haben unglaublich viele amerikanische Schuldtitel, sie könnten die alle auf den Markt werfen und die USA ruinieren, da hatte ja Obama schon vor fast 20 Jahren eine Heidenangst vor. Das kann man bei Crashed von Adam Tooze ganz gut nachlesen. Nur gleichzeitig haben die Chinesen dann ja wiederum das Problem, wenn sie das machen würden und die USA ruinieren würden, dann würden sie ihre eigenen Papiere, die sie so lange gehortet haben, entwerten. Das heißt also, man hat so ein sehr prekäres Gleichgewicht der Macht. Ein Gleichgewicht des Schreckens eigentlich. Was man früher mit Atomwaffen hatte, hat man heute finanziell.
Ja, richtig. Und die Zerstörung des einen geht mit einer Selbstzerstörung einher. Und das ist dann da sehr ähnlich. Und auch wenn der Wert des Dollars nicht mehr von den USA festgelegt wird, gilt ja weiterhin, dass der Dollar international gefragt ist, selbst wenn er sich innerhalb der USA gar nicht als Währung rentiert, die Wachstum stiftet. Die USA können sich also unabhängig vom wirklichen kapitalistischen Erfolg der Währung im Innern immer weiter verschulden, ohne dass der Dollar dadurch stark entwertet wird. Und das ist ja auch etwas, was MMT-Kritiker immer wieder betonen. Sie sagen, ja, diese MMT-Theorie, dass die in den USA entstanden ist, ist kein Zufall, weil das tatsächlich ein solcher Sonderfall ist aufgrund des Dollarimperialismus.
Ja, also dass das in den USA stark ist, jetzt auch in Deutschland stärker wird, wo man den absoluten Hegemon der Eurozone hat. Das ist jetzt nicht so verwunderlich. Ich glaube, MMTler findet man wahrscheinlich in, Slowenien oder Nigeria seltener als in den westlichen Ländern.
Ja, also es gibt auch da ja Bestrebungen und da gibt es natürlich auch gewisse Überlegungen, wie man Staatsschulden erweitern kann und damit eine progressive Politik gestalten kann. Aber es ist natürlich wesentlich weniger ausgeprägt, auch weil die Möglichkeiten geringer sind.
Genau, weil es einfach relativ unrealistisch ist im Verhältnis zu diesen großen hegemonialen Ländern. Die USA, können wir jetzt mal zusammenfassen, verfügen über eine globale Leitwährung und sie können diese ohne Probleme ausweiten, um zum Beispiel ihre Militärabenteuer zu bezahlen. Und bei jedem anderen Staat wird eine derart expansive Finanzpolitik, wie die USA sie seit Jahrzehnten fahren, von den Finanzmärkten abgestraft werden. Ja, da würde die Währung sofort ganz weit in den Keller schlittern. Bei den USA gelten diese Regeln aber nicht. Es gibt quasi unendliche Nachfrage auf den globalen Finanzmärkten nach amerikanischen Schulden, weil diese das Schmiermittel der globalen Finanzwirtschaft letztlich sind. Also amerikanische Staatsschulden sind eigentlich das Fundament des globalen Finanzsystems heutzutage. Und das bedeutet also, die USA haben beinahe unbegrenzte Verschuldungsmöglichkeiten, was schon in den 60er Jahren zu gigantischem Ärger bei den Europäern führte. Gerade in Frankreich war man ja immer ein bisschen aufmüpfig gegen den neuen amerikanischen Hegemon Und da gab es zum Beispiel Valéry René Giscard d'Estaing, der war Finanzminister unter Charles de Gaulle und später auch Staatspräsident. Und der sprach in den 60er Jahren von einem exorbitanten Privileg. Und dieses Privileg besteht auch bis heute, was liberale Berichterstatter keineswegs leugnen. Ja, also das ist jetzt nicht irgendwie eine Sonderposition irgendwelcher Linker oder irgendwelcher beleidigter Franzosen, sondern das kann man auch in sehr etablierten Wirtschaftsblättern nachlesen.
Ja, zum Beispiel der Historiker Werner Plumpe schrieb in seiner Kolumne für die Wirtschaftswoche: Zwar besteht das Bretton Woods-System heute nicht mehr und der Wert des Dollar schwankt an den Devisenmärkten, aber das exorbitante Privileg, dass die USA in ihrer eigenen Währung international einkaufen können, besteht bis heute. Dieses Privileg erlaubt es den USA insbesondere, ihre notorischen Handelsbilanzdefizite ohne Gefahr für ihre Leistungsbilanz allein durch das Drucken von Dollars auszugleichen, die, ohne in andere Währungen getauscht werden zu müssen, direkt dem Defizitausgleich dienen. In gewisser Hinsicht können die USA sich so weltweit Güter und Dienstleistungen mehr oder weniger kostenlos aneignen, müssen freilich dafür sorgen, dass der Dollar seine Funktion als Reservewährung und globales Zahlungsmittel nicht verliert.
Und dafür tun die USA in der Tat eine Menge, wie Plumpe auch erklärt. Also vor allem versuchen die USA ja, alternative Wirtschafts- und Währungsordnungen direkt einzudämmen oder gleich komplett zu unterminieren. Wir haben das schon öfter erklärt, es gibt genug andere Staaten, zum Beispiel China oder auch Russland, die ihren Währungen eine neue Vormachtstellung bescheren wollen. Und auch die EU drängt ja eigentlich mit ihrem digitalen Euro in Wahrheit genau darauf. Also da geht es auch darum, den ökonomischen Imperialismus der USA zugunsten einer eigenen Vormachtstellung zu schwächen. Also auch hier kann man gewissermaßen durchaus von einer imperialen ökonomischen Politik sprechen, weil es darum geht natürlich, den Euro innerhalb der globalen Währungen immer höher rangieren zu lassen, immer bedeutsamer zu machen. Das ist natürlich auch das Projekt der EU, die unabhängiger von den USA werden will. Und jetzt wird hier vielleicht auch verständlich, warum wir von ökonomischem Imperialismus sprechen. Die USA haben, wie Held und Edel es nennen, ein Weltgeld geschaffen, das quasi die endgültige globale Gestalt von Reichtum ist. Also die ganze Welt versucht an Dollarreichtum zu kommen, da der Dollar das wahre Geld ist. Gerade Länder, die keine sonderlich stabile Währung haben, versuchen natürlich immer besonders stark an Dollar zu kommen, um sich gegen Krisen wappnen zu können, um sich vor Verschuldungskrisen abzusichern und so weiter. Und den USA ermöglicht genau das, ein Umgang mit dem eigenen Geld, den kein anderer Staat sich erlauben kann. Ein Staat, der sich ausländischen Reichtum mehr oder weniger kostenlos aneignen kann, wie der eben zitierte Plumpe schreibt, das ist schon ein historisch einzigartiges Privileg.
Was hat der Rest der Welt davon? Aus marxistischer Sicht eigentlich nichts. Liberale Ökonomen widersprechen dem aber. Etwa der Finanzwissenschaftler Perry Merling, der im vergangenen Jahr im Forward Guidance Podcast zu Gast war, in einem sehr hörenswerten Gespräch, erklärte er, dass der Dollarstandard nicht wirklich geplant war, sondern organisch gewachsen sei und dass er vor allem einem Zweck diene, dem Liquidity Service, also der Bereitstellung von Liquidität. Das soll heißen, die USA sind quasi diejenigen, die das zur Verfügung stellen, was die Welt braucht. Also die Welt braucht eine Leitwährung, die internationale Transaktionen erleichtert. Und noch dazu haben die USA mittlerweile mit den meisten internationalen Zentralbanken sogenannte Swap-Lines, um in Krisenzeiten möglichst schnell zu reagieren und das globale Finanzsystem zu stabilisieren. Das kann man ja auch alles sehr gut nachlesen bei Adam Tooze in Bezug auf Corona auch. Mhm. So gesehen wäre also diese Zentrierung rund um den Dollar kein ökonomischer Imperialismus, sondern das sorgt einfach dafür, dass die gesamte Weltwirtschaft funktional ist. Das ist ja doch eine interessante These. Also erstmal glaube ich, stimmt diese Funktionalität, die da behauptet wird, dass da etwas dran ist, wenngleich aber doch eine politische Macht ja dahinter steht und Entscheidungen für und gegen etwas treffen kann. Und damit hat es ja nicht, ist es ja kein neutrales zur Verfügung stellen. Es ist ja nicht einfach so eine Infrastruktur, die man aufgebaut hat und die dann jeder nutzen kann, sondern hinter der stehen ja politische Interessen.
Klar. Und dass die ganze Welt darauf angewiesen ist, auf diesen Liquiditätsdienst, bedeutet natürlich auch, dass die USA den permanent entziehen können. Also, dass sie sich genau damit Staaten gefügig machen können, ökonomisch und vielleicht auch militärisch, dass Staaten sich bestimmte Manöver nicht trauen, weil die ansonsten vom Dollarsystem ausgeschlossen werden könnten, wie wir ja bei Russland auch schon gesehen haben, dass die USA versuchen, den Dollar quasi als Waffe zu verwenden. Nur ist es im Falle Russlands eben so, dass Russland bereits vorgesorgt hatte und eigene Zahlungssysteme etabliert hat, beispielsweise im Verbund mit China, sodass man dann ausweichen konnte. Aber da versucht man natürlich von amerikanischer Seite aus, das zur Waffe zu machen, genauso wie China und Russland das umgekehrt probieren, eine, ich sag mal, alternative Waffe zu schaffen. Und du hast es aber eben schon gesagt, intuitiv denkt man ja erstmal, ja, es ist ja auch was dran an dem Punkt. Ja, es hat ja eine gewisse Funktionalität. Wir hatten ja vorhin erklärt, dass dieser sogenannte Dollarimperialismus in der Tat seinen Beitrag dazu geleistet hat, dass Westeuropa nach dem Zweiten Weltkrieg ökonomisch stabilisiert und dann auch wirtschaftlich dynamisiert wurde. Hm. So, das kann man überhaupt nicht leugnen. Dennoch ist es etwas merkwürdig, dass in dieser Theorie eigentlich gar keine Macht mehr vorkommt, sondern man so eine Idee von etwas organisch Gewachsenem hat. Was auch für mich als Vokabel interessant ist, dass man so von organisch gewachsen spricht, weil Perry Merling ist eigentlich auch so ein progressiver Liberaler eher in den USA. Aber hier klingt er fast schon wie ein Anhänger der österreichischen Schule. Also Hayek war ja eigentlich einer, der immer diese Theorie stark gemacht hat, dass Wirtschaft etwas ist, das natürlich wachsen muss. Und das ist eigentlich auch, wie Merling über das Finanzsystem nachdenkt.
Ja, und es ist ja, wenn ich das gerade einfügen darf, es ist ja auch so, dass man etwas Organisches hat, also ein organisches Vokabular verwendet, um dann ein technokratisches Konstrukt zu beschreiben. Mhm. Und das ist so eine interessante Mischung, die wir da haben von natürlich gewachsen, Technokratie und beides zusammen verbindet ja, dass man immer die Politik raushält oder vorgibt, sie rauszuhalten, als hätte das, also die Zentralbanken sind unabhängig und die sind auch unabhängig und die sind einfach so technokratisch verwaltet, so geschieht das alles. Und dass aber doch so eine politische Macht dahinter steht, wird ja eigentlich bei beiden Formulierungen, ob man jetzt technokratische nimmt oder organische, natürliche Formulierung, wird das rausgehalten.
Ja, und vielleicht muss man ein bisschen erklären, woher dieses Denken kommt. Und zwar hatte Merling schon vor 12 Jahren einen Text geschrieben mit dem Titel The Inherent Hierarchy of Money, also die inhärente Hierarchie des Geldes. Und da untersucht er quasi das Finanzsystem und er abstrahiert erstmal jetzt davon, dass es noch international verschiedene Währungen gibt, sondern er guckt sich einfach nur an, man stelle sich mal so ein Banksystem vor, beispielsweise unterm Goldstandard. Und da hat man quasi im Zentrum ist erstmal das Gold. Ja, also das ist quasi die Verkörperung von Wert schlechthin. Dann gibt es im nächsten Schritt staatliche Währungen, die sind ans Gold geknüpft in irgendeiner Form. Wie eng diese Bande dann tatsächlich sind, das kann man immer wieder hinterfragen, aber das ist so grundlegend erstmal die Idee. Dann gibt es wiederum Privatbanken, die verfügen nicht selbst dann über Gold, sondern die verfügen nur noch über diese staatliche Währung, aber auch natürlich in Wahrheit nicht genug, um alle Einlagen, die Kunden bei ihnen zu haben, zu decken. Ja, also wenn Kunden sagen, ich hätte gerne meinen gesamten Kontostand ausgezahlt, in der Krise beispielsweise, wenn viele Kunden kommen und die wollen das ausgezahlt bekommen haben, funktioniert das auch nicht. Und das heißt, man hat so eine Hierarchie quasi an Geld, wo das eine quasi das echte Geld ist und je weiter man an die Peripherie kommt, ja, je weiter man von diesem Zentrum namens Gold wegkommt, desto fragiler wird das Ganze und desto weniger Geld ist das Geld eigentlich. Ja, das klingt jetzt vielleicht etwas verrückt, aber das ist die Idee dahinter und da meint er halt, man hat hier so eine natürlich wachsende Hierarchie, dass es immer verschieden gute Schuldtitel und Geldformen gibt.
Ja, das konnten wir ja bei der Euro-Krise doch ganz gut sehen, mit der Peripherie und dem Zentrum. Steinbrück und Merkel traten auf und haben gesagt, die Einlagen der Sparer sind sicher, also zumindest bis 100.000 Euro, während die Griechen nicht mal 100 Euro mehr vom Bankautomaten abheben konnten. Ja, also da sieht man, wo das auch ganz gut schon mit dieser Hierarchie und der Peripherie trifft. Merling schreibt, der hierarchische Charakter des Systems und sein dynamischer Charakter im Laufe der Zeit sind beides Merkmale des Systems, die sich organisch aus der Logik seiner normalen Funktionsweise ergeben. Das heißt, die Hierarchie ist nicht etwas, das einfach von außen aufgezwungen wird, zum Beispiel durch die Macht der Regierung oder durch die Kraft des Gesetzes. Vielmehr sind Geldsysteme zwangsläufig hierarchisch und zwar von innen heraus durch die Logik ihrer internen Abläufe. Das heißt, es gibt verschiedene Hierarchien von Geld und von Marktteilnehmern bzw. Marktmachern. Welche Zahlungsversprechen dabei höher rangieren als andere, lässt sich aber nicht einfach von einer zentralen Institution festlegen. Das stellt sich immer auf dem Markt heraus. Und derselben Logik folgend will Merling auch bei der Frage, welche Währung zur Leitwährung wird, keinen Imperialismus erkennen, sondern behauptet die Durchsetzung des Dollars als organischen Prozess, der nicht als solcher geplant war. Also mit dem nicht als solcher geplant, wir haben ja jetzt schon gehört, wie die USA da entsprechend interveniert haben, damit das so kommt und wie zum Beispiel Keynes Vorschlag sich nicht durchgesetzt hat, was man aber vielleicht diesem Aspekt zugutehalten kann, ist, dass es natürlich nicht geplant war, seit Beginn des 20. Jahrhunderts, dass die ein Dollar-Imperium errichten oder so, sondern das ist infolge der historischen Verläufe, Kontingenzen entstanden, dass sie, sagen wir, in eine sehr gute Verhandlungsposition gebracht worden sind. Also die Franzosen hätten ja machen können, was sie wollen und Vorschläge bringen können, wie sie möchten. Sie hätten ja keine Chance gehabt, jetzt den Franc beispielsweise als Leitwährung zu setzen und Großbritannien ähnlich wäre unfähig gewesen. Und da ist quasi das Nichtplanbare drin. Aber ob das dann gleich von mit einem organischen Prozess einhergeht, wage ich doch zu bezweifeln.
Ja, also das gab jetzt wenig Basisdemokratie da, sondern da war schon sehr viel Macht im Spiel und natürlich auch vor allem der militärische Erfolg hat natürlich auch eine Rolle gespielt. Von daher kann man das natürlich nicht einfach von der Macht entkoppeln. Und vor allem ist es natürlich so, dass die USA mit sehr viel Kalkül ihre Währung nach dem Zweiten Weltkrieg eingesetzt haben, um die Welt nach ihrer Vorstellung zu gestalten. Und dazu gehört unter anderem der Dollar, dazu gehört aber auch eine Freihandelspolitik, die natürlich vor allem den Nationen nützt, die bereits stark sind. Wir haben das oft im Podcast erklärt. Freihandel wird ja immer so als großer Wert an sich behauptet von vielen Ländern. Aber das liegt natürlich daran, dass sie davon profitieren, weil sie dadurch beispielsweise relativ billigen Zugriff auf ausländische Arbeitsprodukte haben in Ländern, die nicht derart produktiv sind, wie der Westen es ist, aus verschiedensten historischen Gründen. So, und dazu gehört dann eben auch das Dollarsystem, von dem unliebsame Staaten von einem Tag auf den anderen ausgeschlossen werden können. Dennoch, trotz all dieser Argumente lässt sich Merling tatsächlich nicht von dieser Interpretation, dass das so ein machtfrei, organisch gewachsenes System sei, abbringen. Und er warnt dann auch auf sehr drastische Weise vor einer Abschaffung des Dollarsystems. Und zwar wie folgt. Es handelt sich um ein organisches System, das sich weiterentwickelt. Und möglicherweise wird es eines Tages durch etwas anderes ersetzt. Aber ich will Ihnen sagen, dass der Übergang vom Pfundsystem zum Dollarsystem von 1914 bis 1944 dauerte. 30 Jahre, zwei Weltkriege und eine große Depression. Und dann sagt er, so be careful what you wish for. Seien Sie vorsichtig mit dem, was Sie sich wünschen. Dieses Dollarsystem ist nicht perfekt, aber es scheint zusammenzuhalten. Also lassen Sie uns dafür sorgen, dass es funktioniert.
Ja, die Behauptung ist ja gewissermaßen wahr. Der Dollarstandard mag für viele Länder schlecht sein, aber ein Zusammenbruch ist noch beängstigender. Heutzutage sind fast alle Menschen weltweit auf ein funktionierendes Dollarsystem angewiesen. Und nochmal ein Wort zu dieser historischen Lage, in der man sich dann befand. Die USA hatten den Krieg gewonnen und waren im Gegensatz zu den anderen Ländern nicht so verschuldet und hatten die also auch mit in ihrer Allianz drin. Also sie mussten sich nach den USA richten. Und dann gilt ja einfach ein machtpolitischer Satz, wie den Carl Schmitt formuliert hätte, eine Großmacht kann tun, was eine Großmacht tun kann. Ja, also das ist dann auch quasi in einer Logik der Machtpolitik, dass man dann für sich das Beste daraus holt, ne?
Ja.
So kann man aber jetzt noch einfügen, wenn wir jetzt sagen, dieser Dollarstandard, der hat Schwächen, aber so ein funktionierendes System ist dann vielleicht doch noch mal besser als zwei Weltkriege. Da muss man vielleicht noch mal Folgendes hinzufügen. So ist es ja eigentlich mit fast allem im Kapitalismus. Solange dieser herrscht, sind die Menschen auf sein Funktionieren angewiesen. Also solange es keine andere Form des Wirtschaftens als die des Profits gibt, sind die Lohnarbeiter beispielsweise darauf angewiesen, dass ihre Arbeit rentabel genutzt werden kann. Denn ansonsten stehen sie ohne Lohn da und müssen Hunger leiden. Ein wirklicher Einwand gegen ein prinzipiell anderes Wirtschaften kann das aber nicht sein.
Der freie Weltmarkt ist für die meisten Länder nicht gerade vorteilhaft. Sie haben keine Chance darauf, ihren ökonomischen Rückstand gegenüber den erfolgreichen kapitalistischen Nationen aufzuholen, und sie dienen nur als billig ausbeutbare Peripherie. Dieser von den USA eingerichtete Weltmarkt bietet ihnen kaum Aufstiegschancen, und wenn der Dollar ins Schleudern kommt, sind sie trotzdem die Ersten, die darunter leiden müssen. Der Dollarimperialismus bedeutet also Einschluss und Ausschluss gleichzeitig. Die Nationen werden in einen Weltmarkt gezwungen, von dem allein die großen Wirtschaftsnationen profitieren, und wer sich diesen Regeln nicht anpasst, der kann jederzeit vom Dollarsystem exkludiert werden.
Wir werden uns mit diesen globalen Ungleichheiten sicherlich ein anderes Mal weiter auseinandersetzen. Nun wollen wir aber noch ein paar Hinweise geben. Du, Ole, warst in Bent-Erik Scholz Podcast Die gute Gesellschaft zu Gast und hast dort über deinen persönlichen Werdegang gesprochen. Außerdem sind wir in Frankfurt zu erleben. Einmal ich allein am 14. Oktober, da ist ein Panel, da geht es um Kunst und Demokratie. Und dann sind wir aber beide, wenn auch getrennt voneinander, an der Uni zu einer Konferenz zur Neoliberalisierung der Uni. Am 17. Oktober stelle ich die These auf, dass wir in Wahrheit noch gar nicht neoliberal genug sind.
Und zwei Tage später, am 19. Oktober, diskutiere ich dann auf einem Podium über die Militarisierung der Universität. Und auch da freue ich mich natürlich, wenn Leute kommen. Zum Abschluss wollen wir dann nochmal erinnern an das neue Buch von Branko Milanovic. Wer die Ideengeschichte der Ungleichheit durchdringen möchte, der wird unter surkamp.de/ungleichheit fündig.
Nun ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld.
Prosit!
Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen über paypal.me/Ole und Wolfgang oder über die in der Beschreibung angegebene Bankverbindung. Herzlichen Dank!